Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Umweltschutz, Klimaschutz, das sind Themen in aller Munde, die sicherlich auch die bevorstehende Bundestagswahl bestimmen werden. Sie sind aus christlicher Sicht aber auch keine neuen Themen, denn die Bewahrung der Schöpfung gehört zum Glauben seit Adam und Eva. Mehr davon gleich nach ein paar Takten Couperin. Laudato si lautet der Titel der zweiten Enzyklika von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015, angelehnt an den Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Das Lehrschreiben befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich Umwelt- und Klimaschutz, einem sehr aktuellen Thema also. Ist die Kirche hier also auf den fahrenden Zug des Zeitgeistes aufgesprungen oder gehört die Bewahrung der Schöpfung zu ihren ureigensten Aufgaben? Darüber spreche ich heute mit dem Philosophen und Publizisten Josef Bordat. Herzlich willkommen, Herr Bordat.
Hallo, Herr Niggewöhner.
Herr Bordat, die Bibel ist natürlich so etwas wie ein ethischer Maßstab für jeden Christen, auch bei unserem heutigen Thema. Aber kann eine Schrift, eine Textsammlung, die 2000 bis 3000 Jahre alte Texte gebündelt hat, auch heute noch uns etwas sagen?
Durchaus. Sie muss natürlich, die Schrift, gedeutet werden. Hermeneutischer Zugang ist ganz wichtig, dass man also nicht die Dinge jetzt quasi wortwörtlich übertragen will. Das wäre sicherlich ein Fehler, sondern man muss natürlich die Leistung, die die Ethik bringt, nämlich Kontextualisierung in Aktualität übertragen und so weiter, das muss man natürlich leisten. Aber ansonsten kann die Bibel sehr viele Hinweise geben und sehr viel auch Motivation liefern für ethisches Handeln und auch umweltethisches Handeln. Da muss man nur in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen. Da bekommt man im Grunde genommen schon vorgetragen, was eigentlich das richtige Mensch-Natur-Verhältnis ist.
Nämlich, Sie sagen es, Schöpfungsgeschichte, es geht ja schon direkt am Anfang los.
Ganz genau.
In Genesis 1, wo es heißt, ja, macht euch die Erde untertan.
Richtig, richtig.
Aber wie ist das richtig zu verstehen? Denn man könnte ja auch denken, genau ist das Problem.
Genau, heute. Da kommt es eben dann auf die richtige Hermeneutik an. Da muss man eben sehen, wie kann man dieses Herrschaftsverhältnis so deuten, dass es dann tatsächlich so gelebt werden kann, wie es eigentlich gemeint ist, nämlich als Hegeauftrag, als sozusagen Herrschaft in Verantwortung durch Zuwendung, durch Hege, durch Pflege. Das ist das, was gemeint ist in der Genesis. Und das ist etwas, was eben heute nötiger ist denn je.
Also ein Auftrag, das bedeutet auch, es muss immer an die entsprechende Situation angepasst sein.
Ja.
Es ist kein ein Moment, eine Übergabe, eine Machtübergabe sozusagen, sondern ein Prozess.
Ja, also Schöpfung an sich ist einerseits natürlich der Schöpfungsakt, die Creatio, andererseits aber auch das Ergebnis, die Creatura, also die Schöpfung, und die entwickelt sich nun mal, das ist etwas Prozessuales, da sind wir Teil als Menschheit und da haben wir ja auch unsere Geschichte. Und da hat natürlich der Mensch einen gewisserweise Mitwirkungsauftrag, in dem er eben herrschen soll über die Vögel, über die Fische, über die Säugetiere, über die Pflanzen und so weiter. Das zeigt sich dann tatsächlich in unserem Umgang mit der Natur, mit der Umwelt. Und das ist unser Auftrag, den man sogar als mit Schöpfung bezeichnen könnte. Also der Mensch wird Mitschöpfer, er ist Teil dieses Prozesses, aber gleichzeitig aber auch quasi Promotor dieses Prozesses.
Sie sprechen von einem Hegeauftrag über Gottes Schöpfung, also über Natur, über Tiere, Flora, Fauna. Nun ist der Mensch ja auch ein Teil der Schöpfung. Heißt das im Umkehrschluss oder weitergedacht, der Mensch hat also auch einen Hegeauftrag für seinen Mitmenschen?
Ja. Absolut, das ist sozusagen die Zielgröße bei allem, der Mensch. Das ist ja auch eine klassische Situation, Kain und Abel, wo nach der Verantwortung gefragt wird, beziehungsweise wo der Mensch eben die Verantwortung für den Bruder oder die Schwester, würde man heute auch sagen, zurückweist. Und das ist natürlich genau der falsche Weg, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen für andere Menschen, für Menschen, die jetzt unmittelbar mit uns zusammenleben, aber auch für Menschen, die noch leben werden. Und da kommt eben dann der Klimaschutz ins Spiel, da kommt der Umweltschutz ins Spiel. Das heißt also, dass wir diesen Hegeauftrag so begreifen, dass wir letztlich als Zielgröße immer haben das menschliche Leben, den Menschen. Also die Hans Jonas hat mal gesagt, die Permanenz menschlichen Lebens auf Erden. Also sozusagen, dass es weitergeht, dass es 2100 immer noch Menschen gibt, die hier eine vernünftige Atmosphäre vorfinden und trinkbares Wasser und Luft, die man atmen kann. Das ist die Zielgröße des umweltethischen Handelns. Ja.
Nun könnte man sagen, Umweltschutz, das ist ja gar nicht etwas so Neues. Denn in früheren Zeiten waren die Menschen ja vielleicht viel mehr auf die Natur angewiesen, als das heute der Fall ist. Ein Bauer in früheren Zeiten, der war mit seinem Land verwachsen, er lebte ja davon und sein ganzes Umfeld. Wann hat sich das denn gewandelt, dieses Bewusstsein, dass wir wirklich doch auch von der Umwelt abhängen, in der wir leben?
Also es gibt natürlich so ein paar Punkte, die man da ansprechen kann. Das ist zum einen natürlich so ein bisschen das Auseinanderfallen von Erzeuger und Verbraucher. Ne? Also in dem Moment, wo die Landwirtschaft jetzt nicht mehr für den eigenen Haushalt oder für das eigene Dorf oder die Großfamilie oder die Sippe produziert hat, sondern eben für einen Markt, entsteht natürlich das Bedürfnis, möglichst produktiv zu sein. Und da entsteht dann eben das, was wir heute die Agrarindustrie nennen würden. Und da gibt es eine grundsätzliche Trennung zwischen Erzeuger und Verbraucher. Und der Verbraucher selber, der jetzt in den Supermarkt geht und irgendwie abgepackten Salat kauft, der hat kaum noch eine Beziehung zu der Arbeit auf dem Feld. Und das ist etwas, was sicherlich zeitlich irgendwo ins 19. Jahrhundert fällt, in die Industrialisierung und sich dann im 20. Jahrhundert verstärkt hat. Im Moment erleben wir ein bisschen eine Gegenbewegung, dass der Verbraucher wieder mehr auf den Erzeuger zugeht, auch wissen will, woher kommen die Dinge, die ich hier konsumiere, das Fleisch etwa oder auch die anderen Feldfrüchte beispielsweise, dass man wissen will, wie baut derjenige das an und dass man vielleicht sogar auf den Hof fährt und sich da im Hofladen die Sachen gleich besorgt, ohne Zwischenhandel. Das ist etwas, was jetzt wieder kommt. Aber grundsätzlich im 20. Jahrhundert war das eben sehr stark getrennt und das hat man als Fortschritt begriffen. Aber ökologisch war das dann eben schon schwierig, weil man natürlich als Landwirt die Erträge immer weiter erhöhen wollte, Monokulturen geschaffen hat und dadurch eben auch das ökologische Gleichgewicht gefährdet hat.
Weltkirche aktuell, heute mit barocker Musik aus der Zeit des Sonnenkönigs. Drei Sätze aus der Sonate à la Mérésienne von Marin Marais waren das, einem seinerzeit gefeierten Gambisten, der aber unter anderem auch als Komponist geschätzt war. Sein berühmter Kollege Jean-Baptiste Lully setzte sich bei Ludwig dem 14. für ihn ein. Und vielleicht auch deshalb sind einige seiner Werke erhalten geblieben, von denen wir auch später in der Sendung noch etwas hören werden. Er spielte das Ensemble London Baroque unter der Leitung von Charles Medlem. Unser Thema heute ist der Klimaschutz, ein politisches Thema könnte man meinen oder aber auch nicht, denn Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, sind Dinge, die alle angehen, die auch schon in der Bibel angesprochen werden, allerdings ohne ideologische Überfrachtung und Hintergedanken. Weitere Gedanken über die letzten Päpste und den Klimaschutz hören wir jetzt von dem Autoren Josef Bordert. Bringen wir mal, Herr Bordert, die Kirche ins Spiel. Es ist, glaube ich, viel zu wenig bekannt, dass auch die letzten Päpste, gut, Papst Franziskus habe ich schon erwähnt, aber auch seine Vorgänger haben sich schon diesem Thema gewidmet. Ja. Zum Beispiel hat Papst Johannes Paul Der zweite 1981 eine Enzyklika geschrieben mit dem Titel Laborem Exercens, wo er besonders diesen Aspekt, den Sie gerade schon angeschnitten haben, nämlich die Verbindung zwischen Arbeit und den anvertrauten Gütern der Schöpfung berührt hat. Was hat er gemeint mit dieser Enzyklika?
Ja, natürlich ist es so, dass wir vor allen Dingen über unsere Arbeit, über die Produktion in die Natur eingreifen, etwa indem wir Ressourcen nutzen. Wir brauchen Bodenschätze, um etwa Stahl zu produzieren und so weiter, also um Autos herzustellen letztlich. Da stecken viele Bodenschätze drin und da beuten wir natürlich die Ressourcen der Erde aus im Rahmen der Arbeitstätigkeit. Und darauf wollte er einfach hinweisen, dass wir eben tatsächlich ja im Grunde genommen das im Blick behalten, dass wir in unserer Arbeit auch auf die Erde und die natürlichen Ressourcen angewiesen sind, dass diese endlich sind. Und dass wir auch damit in Ökosysteme eingreifen, die als solche eben funktionieren. Und wenn wir da eingreifen, dann verändern wir was. Und ja, das sind sozusagen die Fragen, die da eine Rolle spielen. Menschliche Arbeit letztlich nutzt die Natur. Das ist ja auch im Grunde genommen im Rahmen des Hegeauftrags völlig in Ordnung. Nur eben muss man eben sehen, in welcher Weise, in welcher Stärke. Und da hat man vielleicht in den letzten 200 Jahren etwas übertrieben.
Mhm. Papst Johannes Paul II. Hat in einer anderen Enzyklika auch von Umweltschonung gesprochen und auch von einer Ressourcenschonung. Mhm. Und er geizt auch nicht mit Kritik an diesen bestehenden Verhältnissen. War das so etwas wie eine Kapitalismuskritik, wie Sie es gerade angedeutet haben?
Es hat natürlich etwas davon, wenn man jetzt die Schwerindustrie oder die Automobilindustrie da in die Verantwortung nimmt und sagt, ihr habt jetzt hier über Jahrzehnte da Rohstoffe verarbeitet in einer Weise, die eben über Gebühr war. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Konflikt, der klassische Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie in so sagen wir mal, strenger Form gar nicht existiert. Es gibt ja auch auf der anderen Seite Entwicklungen im Bereich der Umwelttechnik, zum Beispiel Unternehmen, die ressourcenschonend arbeiten und die eben erneuerbare Energien zur Verfügung stellen wollen. Das heißt also, auch hier entwickelt sich ein Wirtschaftszweig im Rahmen des Kapitalismus auf dem Markt, der ökologische Aspekte berücksichtigt und damit auch auf dem Markt erfolgreich ist. Insofern ist dieser klassische Gegensatz heute, glaube ich, so nicht mehr zu halten.
Gibt es weitere Aspekte, die Johannes Paul II. Berührt hat, die man erwähnen sollte?
Ja, er hat, denke ich, darauf hingewiesen, dass es also einerseits das Ökosystem als solches zu schützen ist, dass wenn wir eingreifen, irritieren wir da etwas, dass zum Zweiten eben Ressourcen endlich sind. Er ist ja 78 auf den Stuhl Petri gekommen und da gab es halt diese Debatten Ölkrise, Club of Rome, Meadows Report, die Grenzen des Wachstums, die Grenzen der Ressourcen, und das nimmt er durchaus auf. Und zum anderen, oder zum dritten, weist er eben darauf hin, dass die Umweltverschmutzung natürlich unmittelbare Schäden für den Menschen hier und heute hat. Das heißt also, es ist noch nicht mal so eine Sache, dass man jetzt in die Zukunft projizieren muss. So kann es nicht weitergehen, sondern so kann es gar nicht sein, weil einfach die Atemwegserkrankungen zum Beispiel in bestimmten Industrieregionen exorbitant zugenommen haben oder andere Gesundheitsschädigungen eingetreten sind. Darauf weist er auch hin. Also er sieht die Sache dann doch also auch von der humanen und von der gesundheitlichen Seite und weist dann tatsächlich die gesamte Wirtschaft darauf hin, da mehr drauf zu achten und diese Dinge auch mit zu berücksichtigen.
Ja. Aber das alles war zu einer Zeit, wo das vielleicht noch nicht so präsent war wie heute. Aber man kann durchaus auf diese Erfahrungen, auf diese Schätze in seinen Schriften zurückgreifen.
Ja, er ist ja, wie gesagt, 78. Das war auch die Zeit, wo im Grunde genommen diese Ökologiebewegung im Grunde so richtig losging. Ja, genau. Die Grünen gründen sich 79, 80. Dann Hans Jonas, Prinzip Verantwortung, erscheint 79. Natürlich wird das in den 80er Jahren auch durch andere Themen überlagert, die der Papst ebenfalls aufnimmt, die sozusagen der Konflikt Ost-West, die bipolare Weltordnung, die ja dann am Ende der 80er überwunden wird. Das ist natürlich auch ein großes Thema für einen Papst aus Polen. Natürlich auch innerkirchliche Fragen spielen natürlich bei seinem Pontifikat eine große Rolle. Aber die Umwelt, die kommt immer wieder vor. Bis hin dazu, dass er dann am 8. Mai 93 eine Rede gehalten hat, in der er von Holocausto Ambientale spricht, also vom Umwelt-Holocaust. Ein
starkes Wort geprägt hat.
Und das am 8. Mai, an einem 8. Mai so in den Mund zu nehmen, das hat sehr viel Wirbel natürlich erzeugt, Öffentlichkeit erzeugt, aber das zeigt eben auch, wie wichtig ihm das Thema Umwelt tatsächlich gewesen ist.
Mhm. Noch einmal Barockmusik von Marin Marais hier bei Weltkirche aktuell. Unser Thema heute ist die Bewahrung der Schöpfung, ein uraltes und ewig junges Thema. Und was die letzten Päpste dazu sagten, erfahren wir von dem Publizisten Josef Bordat. Blicken wir mal auf seinen Nachfolger. Mhm. Bei Benedikt XVI. Hat man sich natürlich auch zumeist für andere Themen interessiert, vor allen Dingen hier in Deutschland. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass man ihm zumindest im Ausland sogar den grünen Papst genannt hat. Ja. Ist das eigentlich gerechtfertigt und woher kommt das?
Ja, durchaus. Also zum einen hat er natürlich auch in vielen Ansprachen das Thema Klima und Umwelt angerissen. Also etwa im Zusammenhang mit seinen Neujahrsansprachen vor den Diplomaten. Die sind natürlich verantwortlich, letztlich in ihre Länder dann auch zu gehen und das zu transportieren, damit dann auch internationale Beschlüsse gefasst werden können. Aber auch im Umgang mit der Jugend. Er hat ja auch viel mit Jugendlichen zu tun gehabt, Weltjugendtage und so weiter. Es war immer ein Anlass für Benedikt, auch über Umwelt zu sprechen. Und letztlich ist Papst Benedikt ein Mann der Tat gewesen. Er hat nämlich eine Solaranlage im Vatikan einrichten lassen.
Das war ganz neu.
Das war etwas Neues. Das ist eine Solaranlage, hat etwa die Größe eines Fußballfelds und spart jährlich über 200 Tonnen CO2, wenn ich es richtig erinnere. Also eine Menge CO2. Hat natürlich auch ein Symbolcharakter, dass also der Vatikan jetzt so eine Anlage da errichtet. Und da ist ihm auch 2008 der Europäische Solarpreis verliehen worden. Das heißt also auch von der säkularen Gesellschaft wird akzeptiert oder wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass der Papst hier Zeichen setzt. Und viele haben in Deutschland darauf doch sehr überrascht reagiert. Und da ist ihm dann auch der Titel Grüner Papst verliehen worden.
Er hat aber auch einen anderen tiefen Gedanken geprägt, denn er hat gewissermaßen den Frieden zwischen Gott und seiner Schöpfung, also zwischen Gott und Natur, Gott und Mensch, in Beziehung gesetzt zum Frieden mit den Menschen untereinander. Mhm. Und gewissermaßen gesagt, beides bedinge sich gewissermaßen. Wie hat er das gemeint?
Das hat natürlich zum einen theologischen Grund, dass wir davon ausgehen als Christen, dass das Verhältnis zu Gott entscheidend ist, auch für unser Verhältnis zu den Menschen, also Gottes Liebe, Nächstenliebe, das gehört ja unmittelbar zusammen. Das hat aber auch einen, sagen wir mal, politologisch-soziologischen Aspekt, und zwar viele Konflikte, die es heute gibt zwischen Gruppen, zwischen Menschengruppen, resultieren aus Klima- und Umweltproblemen, etwa in Afrika, wo es darum geht, genug Weidefläche zu haben, wo eben auf der einen Seite Dürre, auf der anderen Seite eben Starkregenfälle. In Afrika besonders die Ernte eben gefährdet. Und da sind dann existenzielle Probleme durch Klimawandel und durch Umweltprobleme vorhanden, die dazu führen, dass Konflikte entstehen. Das sind Landkonflikte, das sind Konflikte um Ressourcen. Noch nicht mal so sehr Öl, sondern es geht auch viel um Wasser einfach, Wasserquellen und Zugang zu Wasser. Und das ist natürlich etwas, was im Moment auch noch sich verstärkt und eine ganz, ganz große Problematik für unser Jahrhundert darstellt, bis hin zu dem Punkt, dass dadurch natürlich auch Migration wiederum erzeugt wird. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und darauf hinzuweisen, das war sicherlich sehr gut von Benedikt.
Und die bekannteste seiner Wortmeldungen zum Thema, das war sicherlich seine Rede vor dem Deutschen Bundestag 2011. Wo er das Thema Umweltschutz ja zur Überraschung vielleicht von vielen, mhm. in den Mittelpunkt gestellt hat. Er hat aber auch von einer Ökologie des Menschen mhm. gesprochen, die man nicht außer Acht lassen dürfe. Mhm. Wie haben Sie das gedeutet oder glauben Sie, dass es überhaupt richtig angekommen ist?
Also ich denke schon und ich habe das also auch so aufgefasst, wie ich einen Lebensschutz auch verstehe, nämlich als immer als holistischen, ganzheitlichen Lebensschutz. Es geht natürlich um den Menschen. Der Mensch ist Ausgangspunkt und Zielgröße. Das geht auch nicht anders, denn wir sind es ja, die Entscheidungen treffen über die Natur. Und wir treffen auch diese Entscheidungen, um künftigen Generationen etwas zu ermöglichen. Das heißt, wir haben immer den Menschen auch im Blick. Sodass also sozusagen eine vom Menschen entkoppelte Umwelt- und Naturschutzthematik also völlig am Ziel vorbeigehen würde, zumindest aus christlicher Sicht. Andererseits kann es eben auch nicht sein, dass wir über die Sorge um den Menschen, um den Mitmenschen hier und jetzt vergessen, dass es eben ohne eine gesunde und vitale Umwelt kein menschenwürdiges Leben geben kann. Also diese beiden Dinge zusammenzubringen, das hat übrigens Robert Spähmann auch in seinem Werk immer wieder geschafft. Also quasi die klassischen Lebensschutzthemen, die Humanthemen, gleichzeitig aber auch die Umweltthemen, das beides zu verbinden und zu einer holistischen Lebensschutzethik zusammenzuführen, das ist sicherlich das Anliegen gewesen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Und die Aufgabe der Zukunft.
Auf jeden Fall, ja.
In die weist ja auch Papst Franziskus, der sich vielleicht bisher am deutlichsten zum Thema geäußert hat, aber auch aufbauend auf seinen Vorgängern, sollte man vielleicht auch sagen, ja. nämlich mit seiner Enzyklika Laudato Si, die wir schon erwähnt haben. Aber was ist das Neue an diesem Schreiben?
Ja, sicherlich zunächst mal der Umfang, also dass jemand wie Franziskus eben eine ganze Enzyklika, soziale Enzyklika dem Thema Umwelt widmet oder sagen wir mal alle sozialen Fragen, wirtschaftlichen Fragen, politischen Fragen aus dem Blickwinkel der Umwelt, des Umwelt- und Klimaschutzes betrachtet. Das ist sicherlich ein neuer Zugang. Ansonsten fällt auf, dass er hier den Eigentumsbegriff der katholischen Soziallehre weiterentwickelt. Das ist ja ein ganz wichtiger Begriff innerhalb der katholischen Soziallehre, das Privateigentum. Und er führt eben das Gemeineigentum ein. Insofern
Umwelt kann man nicht besitzen. Sondern
genau, kein Einzelner kann die Atmosphäre besitzen, sondern die Atmosphäre, das ist Eigentum der Menschheit und damit sind wir auch letztlich verantwortlich dafür, so wie der Privateigentümer verantwortlich ist für sein Privateigentum, für den richtigen sozialen Umgang mit dem, was er sozusagen besitzt an Immobilien oder was auch immer. So ist eben die Menschheit als Eigentümerin der Erdatmosphäre verantwortlich für deren Zustand. Und das ist ein interessanter Gedanke, wie ich finde. Das ist eine Weiterführung des Eigentumskonzepts im Rahmen der katholischen Soziallehre, aber durchaus mit Blick auf Klimaschutz.
Und Papst Franziskus spricht auch von einer ganzheitlichen Ökologie. Was ist denn damit gemeint? Ist das auch wieder dieser Gedanke, der Mensch muss damit spielen und darf nicht außen vor gelassen?
Auf jeden Fall geht es auch um Soziales, ganz klar. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Das ist nicht anders zu denken aus christlicher Sicht. Es geht einfach um eine Verzahnung von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen. Deswegen hat die Enzyklika auch so einen enormen Umfang, weil er immer wieder versucht, auch auf diese einzelnen Felder zu gehen und Beispiele zu bringen und eben die Dinge zusammenzuführen, was ja sehr komplex ist. Das ist ja im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, wie wollen wir leben oder wie sollten wir leben, ja? Wenn also da soziale Fragen, wirtschaftliche Fragen, politische Institutionsfragen, aber gleichzeitig eben auch die Frage des Umwelt- und Klimaschutzes eine Rolle spielen soll, das ist natürlich sehr, sehr komplex. Deswegen ist das sehr lang. Aber er bemüht sich immer wieder auch darauf hinzuweisen, es funktioniert zusammen. Man kann das Klima schützen, man kann die Umwelt schützen und gleichzeitig eben soziale sein, gleichzeitig eben auch wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig eine gute demokratische Politik realisieren. Das geht alles zusammen und das versucht er eben darzulegen.
Herr Bordert, abschließende Frage. Umweltschutz, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Es gibt viele Klimaaktivisten, aber es hat auch den Anschein, dass sie sich teilweise radikalisiert haben. Der Mensch wird teilweise als Problem in diesem ganzen Komplex gesehen. Denken wir nur daran, manche wollen gar keine Kinder mehr kriegen, weil es die Umwelt schädigt und so weiter und so fort. Ist vielleicht daher hier die Kirche besonders gefordert, dass dieser gut gemeinte Ansatz des Klimaschutzes, der Bewahrung der Schöpfung nicht zu einer gefährlichen Ideologie verkommt?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass gerade die christliche Umweltethik da eben eine ganz wichtige Rolle spielt, um einfach deutlich zu machen, es geht letztlich, wenn wir ehrlich sind, auch bei den anderen, um den Menschen, um die Zukunft des Menschen, um die Zukunft der Menschheit. Und niemand schützt sozusagen eine Tierart oder eine Pflanzenart, um ihrer selbst willen, sondern es geht letztlich darum, dass der Mensch in irgendeiner Weise daran beteiligt ist. Und da muss man eben auch als Kirche darauf hinweisen, dass wir nicht aus unserer Haut können, dass wir im Zentrum bleiben, aber eben unseren Herrschaftsauftrag im Zentrum entsprechend vernünftig gestalten, als Hegeauftrag in Verantwortung.
Vielen Dank, Herr Bordert, für Ihre Ausführungen und für Ihren Besuch bei Kirche in Not.
Ich danke Ihnen.
Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell. Und wenn Sie das heutige Thema Bewahrung der Schöpfung interessiert, empfehlen wir Ihnen das Buch unseres heutigen Gesprächsgastes Josef Bordert. Es trägt den Titel Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken und ist beim Verlag Tradition erschienen. www.tradition.de. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen oder auch bestellen möchten, können Sie das tun im Podcast-Bereich von Radio Horeb oder aber auch auf dem Medienkanal von Kirche in Not unter www.katholisch.tv. Ihnen allen Gottes Segen und einen schönen Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.